Man muss sagen, soziale Marktwirtschaft existiert nicht. Das ganze Ding ist ein PR-Begriff.
Legenden kann aber nur widersprechen, wer weiß, was wirklich war. Diesen Satz schreibt Ulrike Herrmann in der Einleitung ihres Buches Deutschland, ein Wirtschaftsmärchen, warum es kein Wunder ist, dass wir reich geworden sind. Wir alle haben einmal schon mal von der Wirtschaftsgeschichte Deutschlands gehört. Staatsmann, Ökonom, Held Ludwig Erhard hat ganz alleine die neue D-Mark eingeführt und die soziale Marktwirtschaft erfunden, mit der er Wohlstand für alle schaffte. So sagt es die Legende. Ulrike Herrmann sagt, nichts davon stimmt. Warum auch das nicht die historische Wahrheit ist, Erhard ganz sicher kein Held und das Wirtschaftswunder weit von einzigartig ist, darüber spreche ich heute mit keinem anderem als Ulrike Herrmann selbst. Sie ist Wirtschaftsjournalistin, aktuell bei der Taz und hat zudem mehrere Bücher geschrieben. Eins zum Beispiel ist, das kennen vielleicht einige, Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung, was wir von Smith, Marx und Keynes lernen können. Frau Herrmann, es freut mich sehr, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen.
Ja, danke, dass ich mitmachen darf.
Frau Herrmann, Legenden kann nur der widersprechen, wer weiß, was wirklich war. Also, Frau Herrmann, was war denn wirklich? Möchten Sie ganz kurz sagen, für die Zuhörerschaft, die das Buch vielleicht nicht kennt, worum es grob in diesem Buch geht, dass quasi jeder gleich startet?
Ja, also das Buch Deutschland, ein Wirtschaftsmärchen ist eigentlich eine Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik. Faktisch beginnt das Buch sogar schon 1933, weil man ja nicht verstehen kann, was nach dem Krieg passiert ist, wenn man nicht weiß, was unter Hitler geschehen ist. Und die Kernthese des Buches ist, dass eigentlich in der Wirtschaftsgeschichte Deutschlands alles anders verlaufen ist, als man das im Unterricht oder auch in den Geschichtsbüchern so lernt. Das gilt ganz besonders für die Nachkriegszeit, also für so angebliche Helden wie Ludwig Erhard, den Wirtschaftsminister und Kanzler. Das gilt aber auch für solche wichtigen Ereignisse wie die Wiedervereinigung ab 1990 oder aber auch die Rolle der Bundesbank, die ja als so eine sakrosankte Institution gilt, die immer alles richtig gemacht hat. Dabei ist es in Wahrheit so gewesen, dass die Bundesbank eigentlich immer alles falsch gemacht hat und Millionen von Arbeitslosen produziert hat, völlig sinnlos.
Sehr schön, vielen Dank. Ich kenne es natürlich auch schon, ich habe es ja am Anfang erwähnt, in der Schule, wir haben auch von Erhard, dem Helden, gehört und der Sozialismus und Kapitalismus miteinander verbunden hat. Die alte Leier. Fangen wir mal ganz von vorne an. Sie haben gerade schon gesprochen von der Nazizeit. Was genau blieb denn in Deutschland? Man sagt ja, dass Deutschland aus Ruinen sich selber wieder aufgebaut hat, dass Deutschland daraus entstanden ist und somit das Wirtschaftswunder. Sie sagen, ja, ist nicht ganz so. Es ist nicht so alles, wie es ungefähr dargestellt wird. Wie war es denn?
Naja, also erstmal muss man sagen, dass es keine Stunde Null gab, wie das ja so oft dargestellt wird. Also die Leute haben tatsächlich den Eindruck, den Sie auch geschildert haben. Also Deutschland war total zerbombt. Nichts war übrig, nur noch Schutt und Asche. Und dann aus dem Nichts, wie durch ein Wunder, hat sich die Wirtschaftskraft Deutschlands dann wieder emporgearbeitet. Und die Idee ist auch, dass es nur in Deutschland ein Wirtschaftswunder gab und dass dies nur eben Ludwig Erhard zu verdanken sei. Und in Wahrheit war es so, dass es zwar große Bombardierungen auf Deutschland gegeben hatte im Krieg, aber getroffen wurden vor allen Dingen die Wohngebiete. Die Industrieanlagen haben, so erstaunlich das klingt, den Krieg eigentlich weitgehend unbeschadet überstanden. Was einfach auch daran lag, dass sie relativ schwer zu treffen waren, so zielgenau, denn die Alliierten sind ja nachts geflogen, weil sie nicht wollten, dass ihre Piloten abgeschossen werden. Und das heißt, die deutsche Wirtschaftskraft lief eigentlich wieder wunderbar, sobald man die Zuggleise wieder repariert hatte. Also der Engpass war eigentlich, wie man im zerstörten Nachkriegsdeutschland die Kohle, das war ja die einzige Energie damals, zu den Fabriken bringen sollte. Aber sobald das wieder lief, ging es aufwärts. So, und das Zweite ist ganz wichtig, Deutschland oder vor allen Dingen Westdeutschland konnte sich nur entwickeln, wenn auch die anderen europäischen Länder wieder einen Aufschwung nahmen. Denn das weiß ja jeder, Deutschland ist eine Exportnation. Und faktisch gab es eben gar kein deutsches Wirtschaftswunder, sondern es gab ein europäisches Wirtschaftswunder. Also alle Länder Westeuropas sind nach dem Zweiten Weltkrieg sehr stark gewachsen. Und viele Länder, das würde man in Deutschland gar nicht glauben, sind sogar stärker gewachsen als die Bundesrepublik. Also der absolute Rekord wird ausgerechnet von Spanien gehalten. dass zwischen 1950 und 1973 pro Kopf pro Jahr um 5,8% gewachsen ist. Das hat noch nicht mal die Bundesrepublik erreicht. Also wir sind bei 5,0% gelandet. Und wenn man sich jetzt fragt, ja, warum ist denn überhaupt ganz Europa gewachsen, dann liegt das an einem relativ banalen Grund. Nämlich man hat dann nach dem Zweiten Weltkrieg den technologischen Abstand gegenüber den USA wieder aufgeholt. Also die USA haben im 20. Jahrhundert eigentlich keine großen Krisen erlebt. Die USA haben zwar an beiden Weltkriegen mitgemacht, aber die Weltkriege haben sich ja bekanntlich in Europa abgespielt. Die USA waren davon eigentlich gar nicht betroffen. Für die USA waren beide Weltkriege eine Art Konjunkturprogramm, so dass die einzige Erschütterung überhaupt weit und breit die Weltwirtschaftskrise ab 1929 war. Aber ansonsten konnten die USA ungestört wachsen, während in Europa zwischen 1915 oder 1914 und 1945, 30 Jahre lang, es gar kein Wachstum pro Kopf gab. Das waren drei verlorene Jahrzehnte, weil eben ständig die Politik gestört hat. Zwei Weltkriege, zwei Inflationen und dann noch die Weltwirtschaftskrise ab 1929 haben dazu geführt, dass eben sich Europa nicht entwickeln konnte. So, und dann nach dem Zweiten Weltkrieg, als endlich mal politisch Ruhe herrschte, hat man dann die ganzen Erfindungen, die in den USA schon eingesetzt worden waren, längst auch Europa dann massiv produziert, also Autos, Flugzeuge, Kühlschränke, Fernseher, Waschmaschinen. Das hat eben einen enormen Boom ausgelöst. Und 1973 ungefähr hatte man dann diesen Abstand zu den USA weitgehend aufgeholt.
Genau, das zeigt auch in dem Sinne schon, dass eben das Wirtschaftswunder, dass es kein einzig deutsches ist und auch er hat da nicht so der große Held ist, der das nur in Deutschland geschafft hat. In Ihrem Buch beschreiben Sie diese Illusion als, ich glaube, nationalistisch, verwenden Sie da, also dass man sich oder dahin gibt, indem man sagt, das hat nur Deutschland geschafft, wobei es sich ja zeigt, dass es eben in ganz Europa war.
Ja, dass die Deutschen das so sehr brauchten, jetzt zu glauben, nur wir haben ein Wirtschaftswachstum, obwohl man nur über die Grenze hätte gucken müssen, um zu erkennen, dass das bei den anderen auch stattfindet. Aber dass man daran so vehement glauben musste, lag natürlich daran, dass durch Hitler die typischen Symbole eines Landes, womit man seinen Nationalstolz ausdrückt, alle für immer ruiniert waren. Also man konnte nicht mehr stolz auf das Militär sein, nachdem es Millionen von Menschen ermordet hatte. Der Holocaust, der Mord an den Juden, war natürlich auch extrem grauenvoll. Man konnte also nicht mehr stolz auf seinen Staat sein oder auf das eigene Volk oder auf die eigene Fahne. Alles war kontaminiert politisch durch die Mitwirkung der meisten Deutschen am Dritten Reich. So, und deswegen musste man sich völlig neu orientieren als Volk, um irgendwie doch auf irgendetwas stolz zu sein. Und die Lösung war eben die Wirtschaft, zu sagen, wir haben die starke Mark, wir haben die Exportüberschüsse, wir haben dieses Wirtschaftswunder.
Jetzt ist es ja so, dass, Sie haben ja gesagt, Deutschland ist eben nicht aus Ruinen auferstanden, weil eben zum Beispiel die Industrie kaum getroffen wurde und dass es auch schwer war, überhaupt die Industrie zu treffen. Man spricht ja auch bei Frankfurt von der Totenstadt und Sie sagen, das war eben nicht so. Jetzt ist es aber doch so, dass doch nach dem Krieg vor allem vielmehr die Armen gelitten haben. Also Sie haben auch geschrieben von einem US-Journalisten, der schrieb, die Reichen leben von all dem ziemlich unberührt in den Vororten oder den umliegenden Städten wie Bad Homburg oder Ursel. Sie wohnen dort mit Dienern und haben fast allen Luxus. Der Legende nach kam dann Erhard daher und rettete Deutschland. Und da gibt's ja dann diese schöne Inszenierung oder die Bilder, die man gerne hat von vollen Läden, was Sie ja gesagt haben mit dem technologischen Aufschwung und so. Und das Ganze hat doch ein bisschen etwas von einem Wunder, oder nicht?
Nein, also das ist eine Projektion rückwärts. Also das macht man sich heute gar nicht mehr klar, wie arm die Deutschen auch noch 1953 waren. Also das muss man sich wirklich so vorstellen, dass selbst 1953 sich eine normale Arbeiterfamilie nur zweimal im Jahr 50 Gramm Kaffee leisten konnte, nämlich zu Ostern und zu Weihnachten, nicht? Und ansonsten wurde etwas getrunken, das hieß Muckefuck und das war eine Konstruktion aus Bucheckern. Also daran sieht man ja schon, selbst Kaffee konnten die sich nicht leisten und wenn man Wintermantel brauchte, dann war das eine mega Aktion. Dann musste man sich entweder das Geld bei allen Verwandten zusammenleihen oder man musste zur Sparkasse gehen und Minikredit aufnehmen, um überhaupt dieses Kleidungsstück finanzieren zu können. Das heißt, und das war dann ja immerhin schon 8 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern tatsächlich ist dieser Aufschwung, der dann hinterher so mythische Qualitäten bekommen hat, der ist erst überhaupt ab 1953 richtig in Gang gekommen. Und wie gesagt, hatte dann auch mit Erhard überhaupt nichts zu tun, weil ja dieser Aufschwung dann überall in Europa stattfand. Und es ist wirklich nochmal sehr interessant, Länder zu vergleichen, die uns ähnlich vorkommen. Also zum Beispiel Österreich hat ja nun bekanntlich auch am Zweiten Weltkrieg teilgenommen, in der Art, wie die Deutschen es getan haben. Und Hitler war ja sogar Österreicher. Und die Österreicher haben nach dem Zweiten Weltkrieg genau die gleichen Wachstumsraten gehabt wie Deutschland. Aber es gab einen wesentlichen Unterschied. Die Österreicher haben eine Art Sozialismus praktiziert. Also zwischenzeitlich war es so, dass 31% der Österreicher direkt oder indirekt beim Staat angestellt waren, eben weil auch viele Betriebe verstaatlicht worden waren. Aber trotzdem, obwohl die Österreicher da sozusagen sehr stark auf den Staat gesetzt haben, sind sie genauso stark gewachsen wie die Deutschen. So, und daran sieht man, dass die Wirtschaftspolitik eigentlich weitgehend egal war, die man da konkret betrieben hat. Ganz Westeuropa ist eben sehr stark gewachsen.
Ich glaube auch im Beispiel Frankreich kann man das da ganz sehen. Die haben auch sehr viel auf staatliche Betriebe gesetzt und hatten einen ganz anderen Weg. Ich habe kein Französisch gehabt, aber ich glaube, es war Planification. Also ich habe Latein gehabt. So wurde das dann genannt. Also es war sehr viel staatlich gesetzt. Und auch in Deutschland liefen die staatlichen Betriebe am besten mit zu den Besten.
Zum Beispiel VW ist ja staatlich gewesen und war gleichzeitig das profitabelste Unternehmen, das Deutschland hatte, ne?
Ihm zum Beispiel. Und Sie haben auch gesagt, dass der Aufschwung erst 1953 losging. Mit dem Wirtschaftswunder wird aber auch oft verbunden die Einführung der D-Mark und die Preisfreigabe Erhards. Die D-Mark kam aber 1948 zustande. Also da war zumindest die Währungsreform. Wie kommt es, dass die D-Mark jetzt trotzdem mit zu diesem Aufschwung, zu diesem Mythos dazugehört, dass sie dazu beigetragen hat, obwohl eben die Armut da noch massiv war, was Sie ja gesagt haben, und erst 1953 dieser Aufschwung kam. Und man verbindet ja auch oft Erhard eben mit diesem, dass er die D-Mark selber eingeführt hat.
Ja, also das stimmt. Sie beschreiben diese Mythen alle völlig korrekt und das ist eigentlich auch alles falsch. Also zunächst einmal muss man feststellen, dass die D-Mark ein Konzept der Amerikaner war und nicht der Deutschen. Also die Währungsreform, wie sie dann 1948 stattgefunden hat, war eine der erfolgreichsten Währungsreformen in der Weltgeschichte, nicht? Was man daran sieht, dass hinterher die D-Mark funktioniert hat und man keine weiteren Reformen mehr brauchte. Aber das Konzept stammte eben nicht von Erhard, sondern von 3 Amerikanern. Und was daran besonders tragisch ist oder auch besonders dreist, ist, dass 3 dieser Amerikaner, die das Konzept entwickelt haben, also 2 davon waren deutsche Juden, die eben vor Hitler 1933 emigriert waren. So, und dass man jetzt immer sagt, irgendwie Erhard sei der Vater der D-Mark, führt ja dazu, dass man diese Juden um ihre intellektuelles Erbe betrügt, nicht? Also die werden jetzt nochmal enteignet. Also aus meiner Sicht ist das ein Skandal. Also man müsste ganz deutlich sagen, gerade in Deutschland, dass es eben amerikanische Juden waren, die diese D-Mark ganz wesentlich konzipiert und auch durchgesetzt haben. Das hatten Sie auch schon gesagt, also mit der eigentlichen Währungsreform hatte Erhard also nichts zu tun, sondern er hat eigentlich in diesem Sommer 1948 die einzige Fehlentscheidung getroffen. Und zwar hatte er die Idee, dass man parallel zur Währungsreform dann auch die Preise freigibt. Denn man muss sich vorstellen, dass bis 1948 galten immer noch die Preise, wie sie unter Hitler 1939 festgesetzt worden waren. So, jetzt wurden also wesentliche Preise freigegeben, Gemüse, Fleisch, Eier, Schuhe, Kleidung und so weiter. Was natürlich dazu führte, dass in einer Mangelwirtschaft wie 1948, also man muss sich klar machen, damals gab es pro Kopf 1800 Kalorien, dass also in so einer Mangelwirtschaft, wenn man plötzlich die Preise freigibt, dass die dann natürlich in die Höhe schießen. Und das führte dazu, dass ganz viele Deutsche sich in einer völlig paradoxen Situation wiederfanden. Sie hatten jetzt das neue stabile Geld, die D-Mark, aber damit konnten sie sich gar nichts kaufen, weil ja die Preise für Gemüse, Eier und so weiter so stark in die Höhe geschossen sind. So, und das führte dazu, dass schon im Juli, also nur 4 Wochen nach der Währungsreform, gab es schon die ersten großen Unruhen. Und zwar ausgerechnet von Hausfrauen, die ja eigentlich nicht dafür bekannt sind, dass sie Revolutionärinnen wären. Aber auf den Wochenmärkten kam es dann eben in ganz Deutschland zu permanenten Eklats, also dass dann Hausfrauen beispielsweise Eierstände von Bauern umgeworfen haben, weil sie fanden, dass die Eier zu teuer sind. Und mehrfach musste da auch die Polizei einschreiten. Und am Ende war es so, dass im November 1948 kam es zu einer Premiere, nämlich zu dem ersten und einzigen Generalstreik in Deutschland. Und da haben dann eben 9 Millionen Menschen für einen Tag die Arbeit niedergelegt, um gegen die Preispolitik von Erhard zu protestieren. Und das ist richtig bemerkenswert, denn damals hatten die Gewerkschaften überhaupt nur 4 Millionen Mitglieder. Das heißt, 5 Millionen haben gestreikt, obwohl sie gar nicht bei den Gewerkschaften waren. Und zudem war es so, dass die Gewerkschaften auch gar kein Geld hatten. Also es gab, wenn man da einfach gestreikt hat, keine Lohnfortzahlung aus der Streikkasse, weil in der Streikkasse war gar nichts. Das heißt, die Leute haben tatsächlich einen Tag auf ihren Lohn verzichtet, obwohl sie eigentlich alle noch so arm waren, um gegen die Preispolitik von Erhard zu protestieren. Und diese Preispolitik ist dann auch hintenrum wieder kassiert worden. Also man ist eigentlich zu einer Bewirtschaftung der Waren zurückgekehrt, weil das so, wie Erhard sich das vorgestellt hatte, alles überhaupt nicht funktioniert hat. So, und Erhard war eigentlich die ganze Zeit extrem unbeliebt als Politiker und wäre von Adenauer auch entlassen worden, wenn nicht die SPD in der Opposition auch schon immer gefordert hätte, dass Erhard gehen soll. Das hat dann Adenauer natürlich nicht gemacht, weil er nicht den Triumph wollte der SPD. So, und eigentlich war aber die ganze Lage für Erhard unheimlich prekär. Und erst ab 1953, als der Wirtschaftsaufschwung kam, hatten dann irgendwie zunehmend viele Leute in Deutschland das Gefühl, dass das irgendwie mit Erhard zusammenhängen müsste. Und das lag an zwei Dingen. Der eine Grund war, dass Erhard eigentlich nichts konnte. Das muss man so hart sagen. Also er war ein wirklich naiver Ökonom. Aber eine Sache hat er perfekt beherrscht und das ist die Selbstdarstellung. Also erstens war Erhard sowieso davon überzeugt, dass er ein Genie ist, was er eben nicht war, aber er selber glaubte das mit jeder Faser seines Seins. Aber vor allen Dingen, was viele nicht wissen, hat er schon in der Weimarer Republik, also ab 1928, an einer Hochschule gearbeitet, die im Wesentlichen damit beschäftigt war, PR-Strategien aus den USA nach Deutschland zu importieren. Also, und zwar für die Konsumgüterindustrie, also Porzellan und ähnliches. Das heißt, Erhard wusste, wie Werbung geht. Und diese Prinzipien der Werbung hat er auf sich selbst angewandt. Und dazu hatte er dann auch einen Verein, der hieß die Waage e.V. Da hat die deutsche Industrie Millionen gespendet, um eben Werbung für Erhard zu machen. Und zwar so ganzseitige Anzeigen in Zeitschriften und ähnlichem. Und da wurde dann immer erzählt, in diesen Anzeigen, Erhard sei der Vater der sozialen Marktwirtschaft. So, und was damals auch modern war und in dieser Form noch nicht bekannt ist, dass man diese Anzeigenkampagnen mit Umfragen vom Allensbach-Institut kombiniert hat, um zu gucken, ob die Anzeigen auch die Botschaft richtig transportiert haben und ob die Betrachter der Anzeigen das dann auch richtig kapieren, was da eigentlich gesagt wurde. Und wenn man gemerkt hat, dass die Deutschen die Anzeigen nicht richtig verstanden haben, dann wurde auch nachjustiert. So, und wie erfolgreich diese Anzeigenkampagnen waren, sieht man eben daran, dass bis heute geglaubt wird, Erhard sei der Vater der Marktwirtschaft. Allerdings hat diese ganze Werbekampagne für Erhard auch deswegen so gut funktioniert. Das ist dann der zweite Grund, weil, das muss man in aller Härte sagen, die SPD komplett versagt hat. Also die SPD war damals noch marxistisch und hatte die Idee, völlig falsch, dass der Kapitalismus demnächst zusammenbricht. So, und in der Bundestagswahl 1949, aber auch noch in der Bundestagswahl 1953, hat die SPD immer erzählt, den Arbeitern würde es immer schlechter gehen und es gäbe eine Dauerkrise. Und die Leute haben sich irgendwie umgeguckt und gesagt, hey, welche Dauerkrise, nicht? Denn spätestens ab 1953 hatten die Leute ja dann doch das Gefühl, dass es ihnen besser geht. Und dann war natürlich klar, okay, wenn die SPD immer sagt, es gibt gar kein Wachstum und auf keinen Fall irgendwie was damit zu tun hat, dann muss es ja Erhard gewesen sein, nicht? Also das ist ja ein Trend überall, dass man Strukturphänomene dann immer personalisiert. Gut, und dann war Erhard eben der Vater des Wirtschaftswunders und hat das ja selber auch immer behauptet.
Ich möchte ganz kurz erwähnen, wer die drei wirklichen Männer hinter der D-Mark waren. Das waren nämlich Gerhard Kolm, Josef Dodge und Raymond Goldsmith. Sie haben noch ganz kurz, ich möchte kurz auf den Generalstreik zurückkommen. Das war ja der größte Generalstreik und der einzige in der Geschichte Deutschlands. Der war am, ich glaube, am 12. November war der. Am 12. November 1948. Und das ist ja fast schon ein historisches Datum. Also ein riesiger Generalstreik. Sie haben es gesagt, Leute, die nicht in einer Gewerkschaft waren, haben gestreikt und sie wurden auch gar nicht bezahlt oder sonstiges. Wie kommt, da ist es doch schon sehr erstaunlich zu sehen, dass, also ich habe vor dem Buch zum Beispiel noch gar nicht von diesem Generalstreik gehört und der wird ja auch kaum irgendwo in den Geschichtsbüchern oder so erwähnt, also man hört selten davon, vielmehr hält es sich der Mythos, dass eben Erhard dieser Vater ist und die Preisfreigabe und die Einführung der D-Mark, die er angeblich mitzutragen hat, zu diesem Wirtschaftswunder geführt hat. Was meinen Sie, warum ist das so, dass dieser Generalstreik oder dass man davon wenig hört und sich mehr auf Erd gesetzt hat? Sie sagten, er sei ein talentierter Selbstdarsteller. Er scheint sehr gut gewesen zu sein, denn es hält sich Jahrzehnte später immer noch.
Ja, wie gesagt, da kommen mehrere Sachen zusammen. Die SPD hat versagt. Die Werbung von Erhard war sehr effektiv. Die Leute haben dann irgendwann selber auch diesen Wirtschaftsaufschwung ab 53 erlebt. Nicht zwischenzeitlich gab es ja enorme Wachstumsraten. Und dadurch sind dann die Löhne gestiegen und die Leute haben tatsächlich sich mehr kaufen können. Und dann, was wir auch schon hatten, eben dieser unbedingte Wunsch der Deutschen nach einer neuen nationalen Erfolgslegende. Also das darf man einfach nicht unterschätzen, nicht? Die Deutschen hatten sich zu Recht, oder anders gesagt, die Deutschen wurden weltweit verachtet für das, was sie im Zweiten Weltkrieg angestellt hatten. Und man muss sagen, zu Recht. Und es war ein blamiertes Volk. Und da war diese Sucht nach einer Erfolgsgeschichte, einer nationalen Erfolgsgeschichte eben grenzenlos. Und Erhard und auch die CDU haben dann eben diese Sehnsucht nach einer Erfolgsgeschichte bedient. Und man muss auch sagen, das gehört auch noch zur Wahrheit dazu, was damals eigentlich passiert ist, auch gerade wer Erhard war, ist bis heute nicht wirklich historisch erforscht worden. Also Erhard war von 1949 bis 1963 Wirtschaftsminister und dann war er nochmal von 1963 bis 1966 Kanzler. Da würde man erwarten, dass es von so einer Figur eine seriöse historische Biografie gibt. Gibt es aber nicht. Es gibt Biografien, aber die sind letztlich alle kuratiert worden von der Ludwig-Erhard-Stiftung selbst. Das heißt, man kann sich ja vorstellen, dass alle problematischen Seiten von Erhard da fehlen. Dann gibt es noch eine Biografie, die an sich sehr gut ist, von Volker Henschel. Volker Henschel ist aber selber Volkswirt. So, das heißt, da sind dann vor allen Dingen die volkswirtschaftlichen, also ist sozusagen die Wirtschaftspolitik von Erhard durchleuchtet worden. Aber um das Phänomen Erhard zu verstehen, müsste man sehr viel mehr machen als nur seine ziemlich wirkungslose Wirtschaftspolitik. Und das fehlt eben. Und das ist aber kein Zufall, weil nämlich völlig klar ist, dass wenn man eine wahrhaftige Biografie von Erhard schreiben würde, dann eben rauskäme, dass er mit dem Wirtschaftswunder nichts zu tun hat, dass er ein naiver Ökonom war und vor allen Dingen, dass er auch sehr stark vom Nationalsozialismus profitiert hat. Nicht? Also er war kein Parteimitglied, aber er war Opportunist und hat immer Gutachten für Gauleiter und auch für Himmlerbehörden geschrieben, die er sich sehr, sehr, sehr gut hat bezahlen lassen. Und durch diese Studien wusste Erhard natürlich ganz genau, was für Verbrechen im Osten und an den Juden begangen wurden. Und genau weil Erhard wusste, wie gefährlich seine eigene Biografie ist, hat er hinterher gelogen, dass sich die Balken gebogen haben. Also er hat hinterher so getan, als wäre er in Wahrheit ein Widerstandskämpfer gewesen. Und auch diese Legende wird heute von der Ludwig-Erhard-Stiftung immer noch tatkräftig verbreitet.
Klar, das klingt natürlich auch noch viel besser, wenn der Vater des Wirtschaftswunders auch noch Widerstandskämpfer war. So, und jetzt sind wir historisch da, jetzt haben wir es, der Aufschwung ist da. Die Zahlen sind schier unglaublich, es gibt einen Zuwachs von 30% und dann von Oktober bis Dezember 48 ein Plus von 16,4% wurde verzeichnet. Wenn etwas zu schön ist, ist es meistens nicht unbedingt wahr. Zumindest sagt so der Spruch. Und sie sagen, das ist ungefähr auch so. Und zwar gibt es in der Statistik, man sagt ja auch manchmal, die Statistik ist der schönste Weg, um wissenschaftlich zu lügen, zwei Effekte. Möchten Sie ganz kurz diese Effekte erklären und warum es dazu kommt, dass aus 30% dann doch nur noch 14% werden?
Also man sozusagen offiziell gab es dann die tollsten Zuwachsraten nach der Währungsreform, aber das waren tatsächlich alles statistische Effekte. Nicht alles, aber vieles. So, und der erste Effekt war, dass natürlich die Leute alle wussten, dass eine Währungsreform kommt. Denn die Reichsmark war komplett zerstört und wertlos, weil Hitler ja seinen Zweiten Weltkrieg mit der Druckerpresse finanziert hatte. Und mit dieser Reichsmark konnte man gar nicht weiterarbeiten. Und das heißt, alle wussten, es kommt eine Währungsreform. Frage war nur noch wann. Aber dann wurden ja schon neue Geldscheine nach Westdeutschland geschifft von den USA. Das haben die Leute auch mitbekommen. Das heißt, es war jedem klar, der denken konnte, dass die Währungsreform irgendwie im Sommer 1948 kommen würde. Was dazu geführt hat, dass jeder, der noch irgendwelche Waren hatte, die man eigentlich verkaufen könnte, sie nicht mehr verkauft hat. Denn es, also stattdessen haben alle ihre Waren gehortet, denn es wäre ja Quatsch gewesen, im Mai irgendetwas zu verkaufen für wertlose Reichsmark, wenn man schon weiß, okay, im Juli garantiert kann ich das dann loswerden für stabile D-Mark. So, und dadurch, dass natürlich jeder gehortet hat, was das Zeug hielt, hatte man dann das Gefühl, dass gar nichts mehr produziert wurde in der Zeit vor der Währungsreform und dann kam das hinterher alles auf den Markt. Das war der eine statistische Effekt. Und der zweite statistische Effekt war, dass man, dass es sehr schwer war, in einer Welt mit einer wertlosen Reichsmark überhaupt noch geordnet zu produzieren. Das heißt, die Fabriken, das begann aber schon 45, 46, haben also ihre Produkte nur noch verkauft, wenn sie dafür andere Produkte, die sie gebrauchen konnten, irgendwie bekommen haben. Das heißt, die Fabriken sind ganz stark auf Tauschwirtschaft umgestiegen. Das war aber natürlich extrem mühsam, immer wenn man was irgendeinen Rohstoff brauchte, erstmal rauszufinden, wo der noch sein könnte und dann diese ganzen Handelsketten so zu organisieren, dass der mit dem Rohstoff dann die eigenen Waren auch nimmt und gebrauchen kann. Das heißt, das Ergebnis vom Ganzen war, dass viele Fabriken eben auf unglaublichen Lagern saßen, von Rohstoffen, Halbfertigprodukten oder auch fertigen Produkten, die sie nicht loswerden konnten, in diesen Tauschgeschäften. So, und in dem Moment, wo es die D-Mark gab, fing jetzt dieser ganze Prozess an, sich zu entkrampfen und das sozusagen die normalen Geschäftsbeziehungen funktionierten wieder. Man musste jetzt nicht mehr mühsame Sechseckgeschäfte machen, um an irgendwas anzukommen, was man selber haben wollte, sondern man konnte es einfach kaufen. Und dadurch ist natürlich die Produktion innerhalb kürzester Zeit sehr stark angestiegen. Aber das war jetzt nicht so, dass man sagen kann, es kommt die D-Mark und es geschieht ein Wunder, ne? Sondern das Geld hat einfach seine normale Funktion wieder übernommen.
Gehen wir nochmal ganz kurz zurück zu Erhard. Sie meinten, er sei ein talentierter Selbstdarsteller und er ist ja der große Held Deutschlands, also mitunter. Und also er gilt zumindest so. Es gibt kaum eine Biografie über ihn, also man weiß das wenigste über ihn. Das hat man dann auch herausgefunden, dass er Profiteur ist vom NS-Regime, also das haben sie auch niedergeschrieben und die Lüge erzählt hat des Widerstands, also er war auch in einer Talkshow, wo er das Ganze so niedergezählt hat. Und liegt es immer noch daran, dass jetzt all die Jahre danach, dass die Deutschen unbedingt dieses Wirtschafts-, diese Geschichte haben wollen, dass man das Ganze noch so verschweigt oder weiß man das einfach wie nicht? Oder wie kommt es, dass es so im Unterricht trotzdem irgendwie ja, vermittelt wird?
Da glaube ich, verschränken sich zwei Phänomene. Das eine ist, dass also die wirklich richtige historische Forschung über Figuren des NS-Regimes ist ja erst in Gang gekommen, als diese Menschen dann tot waren und ist eigentlich ein Produkt der letzten 20, 30 Jahre. Und ich glaube, dass es jetzt auch so weit ist, dass demnächst, also in spätestens fünf Jahren oder so, auch eine große Erhard-Biografie erscheinen wird, die dann historisch sauber ist. Denn das gibt es ja jetzt auch für andere Kanzler, die sich da kompromittiert haben, wie beispielsweise Kiesinger, der auch im Goebbels-Ministerium gearbeitet hat. nee, im Außenministerium, aber Kontaktmann zu Goebbels war. So, da hat man dann auch genau nachgeguckt, was hat er da eigentlich gemacht im Dritten Reich. So, das wird auch für Erhard jetzt demnächst, glaube ich, irgendwann mal passieren. Aber was ja Erhard unterscheidet von anderen Gestalten, ob das jetzt Kiesinger ist oder auch Adenauer, der übrigens Widerstandskämpfer war, aber ist ja, dass Erhard sozusagen eine Marke geworden ist, ein Held geworden ist, um eine ganze ökonomische Ideologie zu rechtfertigen. Und dass man sozusagen nichts auf Erhard kommen lässt, obwohl es völlig offensichtlich ist, dass er ein naiver Ökonom war und eben auch ein Opportunist in der Nazizeit. Das liegt ja daran, dass damit sozusagen dieses Konzept der Marktwirtschaft verbunden ist mit der Ordoliberalismus. Letztlich ist Erhard sozusagen die Frontfigur der Neoliberalen. Und die Neoliberalen, die in der Wirtschaftswissenschaft Neoklassiker heißen, die besetzen aber in Deutschland alle wichtigen Lehrstühle in der Volkswirtschaftslehre. Das heißt, diese ganzen Volkswirte, die ja sehr mächtige Positionen haben, weil sie nicht nur die Universitäten dominieren, sondern auch die Expertengremien der Bundesregierung, die Bundesbank, die EZB und so weiter, die wollen mit aller Macht verhindern, dass ihr Idol Erhard kippt, weil sie dann Angst haben, dass man sich auch noch stärker damit beschäftigen würde, wie viel eigentlich an ihrer Theorie dran ist.
Ich möchte noch einmal ganz kurz, das war sehr schön erklärt, woran das denn liegen könnte, eben das hört man öfter, also dass Professoren und all das, das entweder in irgendwelchen ordoliberalen Vereinen sind, also die auf dem Grundgerüst des Ordoliberalismus stehen oder sowas wie der Ludwig-Erhard-Stiftung, die es ja auch noch gibt und viel Einfluss hatten, selber viel über Erhard schreibt, das muss man immer bedenken. Ein wichtiger Punkt ist, der zum Wirtschaftswunder führt, dann schreiben sie, das kennen auch die wenigsten, ich kann es auch nicht, ist die IZU. Das ist sehr faszinierend, denn davon, man kennt die EZB, man kennt, die gab es ja damals noch nicht, aber man kennt das, aber von der IZU haben die wenigsten gehört, also ich persönlich sehe auch noch nicht vor dem Buch. Sie bezeichnen die IZU als genial und effizient und ohne diese hätte es das Wirtschaftswunder überhaupt nicht gegeben. Was ist denn genau die IZU? Möchten Sie das auch ganz kurz den Zuhörenden erklären?
Die EZU, das steht für die Europäische Zahlungsunion und wie Sie schon sagen, das kennt keiner und das liegt daran, dass die Europäische Zahlungsunion nur kurz existiert hat, nämlich von 1950 bis 1958, da wurde sie wieder aufgelöst. Trotzdem war das, wie Sie schon sagen, eine geniale Einrichtung. Bevor ich erkläre, was die Europäische Zahlungsunion gemacht hat, noch ein Wort vorweg. Erhard war dagegen, typischerweise, Adenauer dafür. Adenauer hat das dann auch durchgesetzt. Und so war es übrigens immer. Also alle wichtigen großen Wirtschaftsprojekte, von denen Deutschland heute noch profitiert, wurden von Adenauer durchgesetzt. Immer gegen den Widerstand von Erhard. Dazu gehört beispielsweise auch die europäische Integration. Und der eigentliche Witz ist, dass der größte Wirtschaftspolitiker Deutschlands, ohne Frage, war ausgerechnet Adenauer. Obwohl er sich gar nicht als Wirtschaftspolitiker gesehen hat, sondern er war ja Jurist und hat immer die Politik in den Vordergrund gestellt. Also für ihn war Wirtschaft jetzt kein Selbstzweck, sondern sie hatte der Gesellschaft zu dienen. Und es ging darum, Gesellschaft zu gestalten. Und das ist, glaube ich, genau die Art von Politikansatz, die wir dringend brauchen. Also deswegen möchte ich nochmal sagen, dass Adenauer ein wirklich genialer Wirtschaftspolitiker war. So, jetzt, was war die Europäische Zahlungsunion? Das war letztlich ein Kreditmechanismus zwischen den verschiedenen westeuropäischen Staaten. Da haben alle mitgemacht, also wirklich von der Türkei bis Island. Durch diesen Kreditmechanismus hat man dann eben es erreicht, dass die Länder wieder untereinander handeln konnten. Denn bis dahin haben alle Länder versucht zu exportieren, keiner wollte importieren und der Handel in Westeuropa kam überhaupt nicht in Gang. Und erst dadurch, dass man dann Kredite zugelassen hat, sich gegenseitig gewährt hat, die dann auch saldiert hat, ging es wirklich rasant aufwärts. Man muss allerdings sagen, das ist auch wichtig, dass es diese Europäische Zahlungsunion niemals ohne die USA gegeben hätte. Also ein ganz wichtiger Akteur, das führt jetzt hier vielleicht insgesamt zu weit, aber das muss man mal erwähnen, ein ganz wichtiger Akteur in dieser ganzen Nachkriegszeit, wenn es um Wirtschaftspolitik ging, war die USA. Also man kann ganz generell für Deutschland sagen, nicht Erhard hat die Wirtschaftspolitik gemacht, sondern Adenauer und die USA, zum Teil gemeinsam. So, und die USA haben eben diese Europäische Zahlungsunion dadurch in Gang gebracht, dass die USA garantiert haben, dass falls einige Länder ihre Schulden durch diese Export-Import-Geschichten nicht zahlen können, dass das die USA dann übernimmt. Denn schon damals waren die Europäer, hatten die Panik, dass Griechenland und die Türkei dann am Ende ihre Importe nicht zahlen können. Und deswegen kam das alles nicht so richtig in Gang. Und dadurch, dass dann aber die USA gesagt hat, okay, wir gleichen am Ende alle fehlenden Posten aus, hat das dann extrem gut funktioniert.
Und Sie sagen ja, habe ich ja vorher gesagt, dass das ohne diese EZU wäre dieses Wirtschaftswunder überhaupt nicht zustande gekommen. Jetzt war Erhard gegen die EZU, aber Erhard ist aber Vater dieses Wirtschaftswunders. Warum war Erhard denn überhaupt genau gegen die EZU und Adenauer schon?
Ja, also Erhard ganz am Anfang war Erhard auch nicht so richtig gegen die EZU, aber er hat ihre Bedeutung gar nicht erkannt. Lief das Ganze dann kam es sehr schnell dahin, dass Deutschland Exportüberschüsse hatte. Also die wir sind ja inzwischen berühmt-berüchtigt weltweit für unsere Exportüberschüsse, aber diese Debatte ist gar nicht neu, sondern schon die läuft eigentlich schon seit 1952, denn seitdem hat Deutschland fast immer Exportüberschüsse. So, und Exportüberschüsse sind nicht die Exporte, muss man vielleicht sagen, sondern das ist die Differenz zwischen den Exporten und den Importen. Also Exportüberschüsse entstehen, wenn man mehr exportiert als importiert. So, und das war schon 1952 der Fall. So, und dann hatte eben Erhard die sonnige Idee, ja, wir haben ja jetzt Überschüsse, wir sind jetzt reich, wir brauchen doch diese Europäische Zahlungsunion überhaupt nicht mehr. Wir können uns doch jetzt hier ganz unabhängig machen von all den anderen, die mehr importieren als exportieren. Also Erhard hatte diese typisch deutsche Idee, Schulden sind moralisch schlecht, sind eine Schuld, und wer Schulden hat, kann nicht wirtschaften. So, und dann haben ihm aber Adenauer und aber auch Wirtschaftsexperten, also Industrievertreter und so, klargemacht, dass das ja die totale Milchmädchenrechnung ist, sondern dass ja Deutschland nur Exportüberschüsse haben kann, wenn andere Defizite haben. Nicht? Das ist reine Logik. Und dass es ohne die Europäische Zahlungsunion diese ganzen Exportüberschüsse auch überhaupt nicht geben würde. So, und mit diesem Argument hat natürlich Adenauer sich durchgesetzt. Also Adenauer als Kanzler hat einfach gesagt, ist mir doch egal, was mein Wirtschaftsminister erzählt. Wir bleiben selbstverständlich in der Europäischen Zahlungsunion. Aber sozusagen Erhards Angriff auf die EZU, die auch gnadenlos dämlich waren und gnadenlos überheblich, zeigen eben, dass er als Ökonom wirklich gar nichts taugte.
Jetzt ist es nun so, ich möchte es nochmal ganz kurz erwähnen, weil es wirklich sehr interessant zu wissen ist. Ich habe es gerade eben schon erwähnt. Erhard war gegen die EZU hat zum Wirtschaftswunder beigetragen, da es ja nun eben jetzt wieder Waren in Westeuropa, die frei zirkulieren konnten, und alles konnte dort ein Mühles eintreffen, wo es eben hin musste. Das ist sehr interessant zu sehen, und da kann man betrachten, dass es mehr schon Adenauer ist, der mit Teil des Wirtschaftswunders war oder dazu beigetragen hat, des Wirtschaftswunders, ich sag's in Anführungsstrichen, dass es kein Deutschland einziges Wunder ist, der dazu beigetragen hat, weil er sich eben gegen Erhard gestellt hatte. Adenauer und Erhard, sagen Sie ja auch, hatten gar keine so freundliche Beziehung zueinander. Und es ist vielleicht dankbar, dass Adenauer sich gegen Erhard gestellt hat in diesem Fall.
Ja, also man muss sagen, Adenauer hat Erhard verachtet. Also also Adenauer hat geradezu physisch gelitten, wenn Erhard in der Nähe war. Weil Erhard hat ewig geredet, kam nie zum Punkt, hat die Akten nie gelesen und permanent geraucht. So, und Adenauer wäre Erhard am liebsten losgeworden, ging aber nicht, weil Erhard ja dieses Talent zur Selbstdarstellung hatte und eine echte Wahlkampfmaschine war. Also Wahlkampf konnte Erhard eben auch, ne? Und wusste Adenauer, dass man das irgendwie braucht. Also hat er schwer an ihm gelitten, ihn aber verachtet, also ihn auch intellektuell überhaupt nicht ernst genommen. Jetzt hatten Sie aber eine Frage gestellt, die ich irgendwie nicht beantwortet habe. Jetzt ist mir die Frage aber entfallen. Was wollten Sie noch mal wissen?
Ich hatte zu dem hatte ich keine Frage. Ich habe das nur gesagt, dass es nochmal wichtig ist zu erwähnen.
Aber was man vielleicht noch sagen muss, nee, das fällt mir ein, was wollte ich noch erwähnen. Sie hatten ja eigentlich angedeutet, so ein bisschen, ja, was wäre denn eigentlich, wenn Adenauer nicht gewesen wäre? Dann kann man ganz sicher sagen, dass Erhard ganz früh gescheitert wäre. Also das heißt, der Nimbus von Erhard war nur möglich, weil es Adenauer gab, der im Hintergrund gesteuert hat, nicht? Und sozusagen vorne vor den Kulissen konnte dann Erhard sich aufpumpen. Dass Erhard ohne Adenauer komplett verloren war, hat man dann ja gesehen, als er Kanzler wurde, ab 1963. Da war er eigentlich komplett von diesem Job überfordert und ist dann 66 von seiner eigenen Partei, von der CDU, gestürzt worden. Weil der CDU klar war, dass man mit Erhard als Kanzler die nächste Bundestagswahl nicht mehr gewinnen würde. Also musste er vorher entsorgt werden.
Also man kann schon letztendlich sagen, dass Adenauer und Erhard zu Zeiten Adenauers schon bedingt, obwohl Adenauer als Erhard überhaupt nicht leiden konnte, abhängig voneinander waren. Schließlich haben sie ja gesagt, dass Adenauer das Ganze im Hintergrund agierte und Adenauer brauchte eben Erhard als diese Wahlkampfmaschine, weil das konnte er gut, wir kennen es ja. Wir sprechen Jahrzehnte immer noch von Erhard als später, Jahrzehnte später immer noch von Erhard als den Vater und Adenauer hat wohl auch erkannt, dass er eine Supermaschine ist für Wahlkampf und um Wahlen zu gewinnen.
Ja, das stimmt. Also sie waren eigentlich ein perfektes Paar. Aber man muss sagen, also das will ich nur kurz sagen, natürlich spätestens ab 59 war dann aber das Verhältnis zerrüttet, weil Erhard wollte eben der Nachfolger von Adenauer werden als Kanzler. Und Adenauer, weil er wusste, wie dämlich Erhard ist, wollte Erhard als Kanzler unbedingt verhindern. Ne? Und dann ist eigentlich dieses Dream Team, das waren sie tatsächlich, komplett auseinandergebrochen.
Ich möchte zum Abschluss, weil das Wirtschaftswunder wird ja oft mit der sozialen Marktwirtschaft verbunden. Wer sich an die letzte Folge mit Christian Baron erinnert, da hat er auch gesagt, in der sogenannten sozialen Marktwirtschaft hat er das erwähnt mit einem Unterton. Ich kann es mal ganz kurz einblenden hier.
Würden wir nicht alle in der Schule lernen, wir würden in einer sozialen Marktwirtschaft leben und immer die Betonung bei soziale Marktwirtschaft.
Er hat ja den Begriff soziale Marktwirtschaft geprägt und hier sagen Sie nun, soziale Marktwirtschaft, A, sozial schon mal nicht und B ist hier der wird hier gibt es hier ein großes Missverständnis. Ob es jetzt ein ist es ein geplantes Missverständnis, ein wirkliches Missverständnis oder vielmehr eine Propaganda oder eine Werbung, das sei jetzt mal Spekulanten überlassen. Was ist denn die soziale Marktwirtschaft? Man denkt ja oft an Marktwirtschaft und Planwirtschaft gemixt zusammen. Es ist was, es ist ein Markt mit einer sozialen Ader oder sonstiges. Nein, so ist es nicht, oder?
Nein, also man muss sagen, soziale Marktwirtschaft existiert nicht. Das ganze Ding ist ein PR-Begriff. Also um das mal ein bisschen auseinanderzunehmen, also wenn Deutsche soziale Marktwirtschaft hören, dann ist die erste Idee, das ist irgendwie sozial. Das jetzt ist aber Deutschland kein Land, das sozialer wäre als seine Nachbarn. Es ist auch nicht ja, und dass es auch mit sozial gar nicht so viel zu tun hat, das zeigt zum Beispiel die Rentenreform von 1957, die von Adenauer durchgesetzt wurde, die auch sehr wichtig war, weil man damit tatsächlich erfolgreich die Altersarmut bekämpft hat, die damals noch unvorstellbar grassiert hat. Aber also obwohl diese Rentenreform wichtig war und die Altersarmut bekämpft hat, war sie eins aber nicht, sie war nicht Umverteilung, sondern die Unternehmer, das kann man genau an den Zahlen sehen, haben vorher genauso wenig bezahlt wie hinterher. Oder anders gesagt, die Gewinne der Unternehmer waren hinterher genauso groß wie vorher. Sondern die Rentenreform ist bezahlt worden von den Arbeitern und Angestellten, nicht? Also die, die gearbeitet haben, haben für die Rentner gezahlt. Ende der Durchsage. Das ist sozusagen aus der Mittelschicht selber finanziert worden. War zwar wichtig, aber keine Umverteilung. So, die nächste Idee bei der sozialen Marktwirtschaft ist: Wir haben hier ein einzigartiges Wirtschaftssystem, das hat sonst auch keiner unserer Nachbarn. Das ist auch kompletter Unsinn. Wir leben in einem Kapitalismus, in dem die Großkonzerne herrschen und die Großkonzerne eben ihre Branche komplett dominieren. Von den Rohstoffen bis zum Absatz wird die gesamte Kette kontrolliert. Das ist jetzt auch in allen anderen Ländern so. So ist Kapitalismus, aber wir haben das auch und nichts Besonderes. So, und dann ist die dritte Idee, wenn die Leute soziale Marktwirtschaft hören, dass man in der Bundesrepublik irgendwie eine völlig neue Wirtschaftsordnung eingeführt hätte, die mit der Weimarer Republik und auch den Zuständen im Dritten Reich irgendwie angeblich gar nichts zu tun hatte, sondern völlig Neues. Auch das ist Unsinn, sondern stattdessen kann man feststellen, dass es eine komplette Kontinuität gibt. Also die Großkonzerne, die in der Nachkriegszeit wichtig waren, waren auch genau die Großkonzerne, die schon im Kaiserreich, in der Weimarer Republik und auch unter den Nationalsozialisten das Sagen hatten. Und nicht nur, dass die Struktur immer die gleiche geblieben ist, genauso wichtig ist, dass auch personell sich nichts geändert hat. Das heißt, die Manager, die in der Nachkriegszeit das Sagen hatten, waren genau die Männer, die schon im Krieg mit Speer die Rüstung organisiert hatten. So, und das war natürlich irgendwie total peinlich, dass sich in der Wirtschaft gar nichts getan hat nach dem Krieg. Also, dass man sowohl strukturell und personell in genau den gleichen Zuständen weitergearbeitet hat wie zu Zeiten des Nationalsozialismus. Und um diese extreme Kontinuität zu maskieren, hat man dann den Begriff der sozialen Marktwirtschaft erfunden. So nach dem Motto, Stunde Null, alles ist neu. In Wahrheit war alles alt.
Also Eliten bleiben Eliten, kann man
genau,
sagen.
Genau, so kann man es auch schön zusammenfassen.
fassen wir jetzt nochmal ganz kurz alles zusammen. Die D-Mark stammt nicht von Erhard. Die Preisfreigabe von Erhard war ein Fehler.
Genau.
Und die D-Mark ist vielmehr als Symbol, aber man bezeichnet auch diesen CDG-Plan. Und Deutschland ist ganz sicher nicht einzigartig mit diesem Wunder. Das sieht man in verschiedenen Ländern. Österreich, wie Sie gesagt haben, wie ich Frankreich gesagt habe. Die EZU hat zum Wirtschaftswunder beigetragen. Und Erhard war gegen die EZU, was ich ja vorher erwähnt habe, wird aber trotzdem als Vater dieses Wirtschaftswunders bezeichnet. Die soziale Marktwirtschaft ist nicht sozial und ist auch nichts Einzigartiges. Das gibt es in allen anderen Ländern. Wie meinen Sie, soll nun mit diesem Wissen in der Wirtschaftsgeschichte, das ist meine Abschlussfrage, Deutschlands in Zukunft umgegangen werden? Was soll Schülerinnen und Schülern vermittelt werden?
Naja, also wenn Sie mich fragen, was den Schülern vermittelt werden soll, ja dann erstmal die Wahrheit, nicht? Also man muss schon feststellen, dass die Unterrichtsmaterialien hochideologisch sind und eigentlich eine Fiktion verbreiten. Ich glaube, dass das aber vielen Autoren gar nicht bewusst ist. Also das ist jetzt nicht vorsätzlich von den Schulbuchautoren, sondern das ist eben das, was als anerkannte Wahrheit in Anführungsstrichen in Deutschland gilt. Aber faktisch handelt es sich eben um Legenden und das ist sehr wichtig, dass das eben richtig dargestellt wird, weil da drin, also es ist eben nicht harmlos, ne? Man kann ja sagen, ist doch eigentlich auch egal, dann lernen alle das Falsche. Aber in diesem Fall ist es ja ein verkappter Nationalismus. Und das macht die Sache so gefährlich. Also, dass die Idee, die ja mit diesen ganzen Legenden vermittelt wird, also ein Deutscher namens Erhard, eine deutsche D-Mark, eine deutsche Bundesbank, haben ein deutsches Wirtschaftswunder mit einer einzigartigen deutschen Wirtschaftsform namens sozialer Marktwirtschaft kreiert. Da bebt ja im Hintergrund immer die Idee, die Deutschen können es alleine schaffen. Wir sind ein auserwähltes Volk, wenn es um Wirtschaft geht. Wir brauchen unsere Nachbarn nicht. Wir wissen immer, wie es richtig geht. Und dieser implizite Nationalismus ist natürlich extrem gefährlich, weil die Wahrheit ja ist, dass die Deutschen nur in der Zusammenarbeit mit ihren europäischen Nachbarn reich geworden sind und dass es eine deutsche Insel nicht gibt, sondern dass es diese europäische Kooperation ist, die man dringend braucht und zwar immer. Und das müssen die Deutschen irgendwann mal verstehen. Also welche Auswüchse das nehmen kann, wenn der deutsche Wirtschaftsnationalismus erstmal zuschlägt, das hat man ja in der Eurokrise gesehen, als die Deutschen dachten, sie könnten irgendwie die Griechen, Italiener, Spanier und Portugiesen abstrafen. Gerne wird auch Frankreich abgestraft. Das Besserwissertum der Deutschen kennt da keine Grenzen. Und das hat tatsächlich ein Potenzial, Europa zu zerstören. Und genau deswegen ist es so wichtig, also wenn man Europa erhalten will, zu verstehen, dass die deutsche Wirtschaftsgeschichte in Wahrheit immer eine europäische Wirtschaftsgeschichte war.
Das war ein sehr schönes Abschlussfazit, Frau Herrmann. Und mit diesem Fazit kommen wir nun zum Ende des Gesprächs und verabschieden uns für die dritte Folge von Politik ist tot. Frau Herrmann, herzlichen Dank, dass Sie sich diese Zeit genommen haben und dass Sie ausführlich erklärt haben, was Sie in Ihrem Buch schreiben und wie denn die Wahrheit ist. Und damit Auf Wiederhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Wir brauchen dringend Spenden, weil wir gar kein Geld haben.